Die Sonne scheint ja hier sehr schön. Ich weiß gar nicht, Karin, was du für Sorgen hattest. Es war doch schön warm hier oben für dich, oder? Ja, wir finden es großartig, dass wir hierher kommen dürfen als Ulmer. Und letztes Jahr im Januar sind wir nach Ulm umgezogen und durften die Stadt kennenlernen. Und das durften wir bei euch schon zweimal sein und heute zum dritten Mal. Und das ist nicht einfach zufällig. Auch wenn Fritz jetzt im Urlaub ist, der wohlverdiente Urlaub, Fritz, sei dir gegönnt. Und trotzdem sind wir nicht hier zufällig da, sondern möchten euch Anteil haben lassen an dem, was Gott in Ulm tut. Und ihr habt auch daran Anteil. Und zwar spendet die FWG Heidelberg uns jeden Monat 500 Euro. Das finde ich großartig, das finde ich unglaublich. Und viele von euch, die kennen ja mich gar nicht oder auch andere, die da mitmachen im Projekt gar nicht, und ihr vertraut uns. Und es hat viel auch mit dem Thema zu tun, was ich heute Morgen einfach vorbereitet habe. Und ich danke euch so sehr dafür, dass ihr daran Anteil habt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir in Ulm haben, wie Karin es schon vorhin vorgelesen hat, ein Ziel formuliert für uns, wie wir Gemeinde bauen möchten. Und wir merken, es gibt einmal die Möglichkeit, dass man einfach Gemeinde baut, indem man einfach nur die Christen aus anderen Gemeinden eben bekommt. Da gibt es ja genügend, die auch Gemeinde suchen und sonst wie, ist ja auch nett und gut. Aber wir haben auch dieses tiefe Anliegen, dass wir Menschen erreichen, die in unserer Nachbarschaft unterwegs sind. Unsere Nachbarn tatsächlich, die Erzieher, Erzieherinnen, wo unsere Kinder in den Kindergarten gehen, die Lehrer, Lehrerinnen aus der Schule, wo unsere Kinder in die Schule gehen. Ja, den Bürgermeister, ja, den Schreiner von nebenan, den Dachdecker und vieles mehr. Und deshalb sind wir herausgefordert, auch dann Gemeindebau nicht nur einfach mit Gottesdiensten zu gestalten, sondern darum, rundherum muss vieles passieren, damit wir überhaupt die Menschen erreichen. Und ich möchte euch ein paar Fotos zeigen, wie wir dieses in Ulm ganz praktisch erleben. Für mich, ich lehre immer wieder den Menschen, ihr fangt da an, Gemeinde zu leben, wo du als Christ tagtäglich bist. Und das ist für mich, für Alex und Andrea zum Beispiel und andere, im Kindergarten. Wir bringen jeden Tag unsere Kinder in den Kindergarten und liefern sie dort ab. Und unser Kindergarten wurde im Januar, sollte dort ein Bad saniert werden. Und aus dem Badsanierung wurde eine Sanierung des gesamten Kindergartens. Und der Kindergarten hat erlebt, dass eine Küche geschenkt worden ist, dass viele andere Baustoffe geschenkt worden sind, Eltern gespendet haben und der katholische Kindergarten erlebt, dass Gott heute immer noch lebendig ist. Wir gehen weiter. Ja, wir sind intensiv daran am Arbeiten, dass aus diesen ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die dazukommen, die zum Teil Gemeinde gar nicht kennen oder aber auch Gemeinde oder Kirche irgendwie kennen, dass eine Einheit mehr zusammenwächst. Und dafür haben wir zum Beispiel so einen 1. Mai Grillen, wo einfach eine sehr gute Möglichkeit existiert, Gemeinschaft zu leben, einander kennenzulernen und überhaupt Christen kennenzulernen. Wir nutzen die natürlichen Dinge, die im Laufe eines Jahres stattfinden, dazu, um Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Wir, also ich für mich als Pastor, kann nur sagen, ich gebe zu viel oder zu oft Antworten auf Fragen, die Menschen gar nicht stellen. Jo, es ist so. Und ich texte die Leute zu mit Antworten, da haben sie keine Frage zugestellt. Und viele Fragen, wo wir Antworten für haben, haben Menschen gar nicht. Und wir haben entdeckt, dass wenn wir die natürlichen Dinge, die so passieren, wie Veranstaltungen oder aber auch Feiertage, dazu nutzen, um mit den Menschen etwas Besonderes zu machen, Gemeinschaftliches, ja, eine Wanderung zum Beispiel ans Kreuz und dann Nahbada, ganz aktuell letzte Woche, vorletzte Woche, haben wir einen Kirchturm da stehen, ein Floß und schipperten runter mit vielen tausend anderen Menschen. Und das war interessant für uns zu erleben, es geht nicht hier einfach nur darum, immer nur die Menschen in den Gottesdienst zu kriegen, sondern Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und dann muss man manchmal auch mal ein Floß bauen. Letztes Jahr ist er uns zusammengebrochen. Die größte Frage dieses Jahr war, hält dieses Floß? Oder Kirchturm. Ja, wir hatten schon spekuliert, ob wir einen Spruch aufhängen sollen, die Kirche geht den Bach runter. Nee, Quatsch. Aber oder Baden. Aber dieses Jahr hat es sehr gut gehalten, das war großartig. Ganz aktuell haben wir jetzt am Donnerstag noch die Werkbank reingebaut. Das ist ein Projekt, eine Kinderwerkstatt. Und ich habe einen jungen Mann, den Rudi, hier sitzen. Rudi hat mit Kirche nicht viel zu tun. Den habe ich kennengelernt, wo der aufgelegt hat in der Szene, in Ulm. Und dann habe ich seinen Bruder kennengelernt. Und dann kommt Rudi zu mir, wir kommen ins Gespräch. Und ich habe gesagt, du Rudi, ich bin gerade dabei, kurz davor stehe ich, ein Projekt anzufangen im Kindergarten. Wir wollen eine Kinderwerkstatt bauen. Und das wird ganz spannend. Es gibt kein Geld von der Kirche, von der Stadt. Es muss alles über Spenden finanziert werden. Das ist ein Projekt so von ca. 6.000 Euro. Und ich glaube, es könnte richtig gut tun, dass wir zusammen das machen, das Projekt. Und wir haben angefangen, das Projekt zusammen durchzuführen. Und am Donnerstag haben wir sogar eine Werkbank reingestellt, die auch umsonst wir bekommen haben. Und die Fensterfront, die jetzt sieht man jetzt leider nicht. Und wir durften jetzt vor 2 Wochen das Richtfest feiern, ein großes Sommerfest machen. Und dann einfach wirklich Zeugnis zu sein, ist für uns eine ganz einfache, natürliche Sache. Aber da zählt nur noch, was leben wir tatsächlich. Es zählt gar nicht mehr, was ist möglich und was wäre schön und wir hätten doch und wir könnten doch, sondern da zählt nur noch, was lebst du? Und der Rudi hat die Möglichkeit, mich zuzutexten. Und irgendwann fragt er mich, du Eddie, wie redet Gott eigentlich zu uns? Und wie kann ich ihn überhaupt hören? Und vieles mehr. Und es ist großartig, dass er jetzt heute mit dabei ist, in Heidelberg. Ja. Er sagt, ich bin so gespannt, was die Heidelberger so machen hier. Ja, auch dann. Okay. Und die Eltern und die Erzieherinnen, alle wissen, dass wir kein Geld dafür haben. Und alle wissen, dass Gott handelt. Augenscheinlich, sie sehen es. Es ist keine Einbildung, du kannst nicht etwas gut reden, sondern sie sehen es. Und das ist die großartige Chance, die wir, die mit Jesus unterwegs sind, haben. Wir dürfen es umsetzen. Wir dürfen leben, das, was Jesus in uns ist. Du darfst es leben. Großartig. Und Menschen um dich herum dürfen Zeuge sein dessen, was du lebst. Und darüber lernen sie Gott kennen. Ja, wir machen unsere Gottesdienste im Kino. Wir waren eigentlich auf der Tanzfläche und die neue Geschäftsführerin ist nicht unbedingt so davon begeistert, dass wir Gottesdienste dort machen. Und jetzt sind wir aber immer noch im Roxy und sind ins Kino verlagert worden. Da sind die Türen recht offen zurzeit und es ist kein schöner Raum wie hier. Alles schwarz versifft. Aber okay, wir merken, das ist einfach der Ort, den die Menschen kennen. Roxy kennt man einfach. Jeder weiß, was Roxy ist. Und es ist einfach für uns zurzeit der Ort, wo wir Gottesdienste feiern. Wir sind sehr offen und fragen Jesus, wie sieht's aus? Was hast du vor? Was ist der nächste Schritt? Aber wir merken, über diesen Ort Roxy sind bei den Menschen sehr niedrige Hemmschwellen zu kommen. Ja, mal reinzukommen und zu gucken, was läuft denn hier überhaupt? Was machen die überhaupt? Und wir merken einfach, dass dies eine ganz, ganz große Chance für uns ist. Wir beten dafür, dass Gott uns auch weiterhin diese Chance schenkt. Okay. Jetzt kommt der Bibeltext. Und das ist etwas, jetzt habt ihr euch ein bisschen das Gefühl gehabt, boah, da passiert ja was in Ulm. Und wir erleben es und empfinden es auch so. Meine Frau, die wäre gerne hier, aber sie hat keine Stimme. Sie ist ein bisschen krank, aber wir haben 4 Kinder. Und wir erleben es von Anfang an, die Familie Eberts, die schon vor uns da waren, der Rudi, der ist einfach mit dabei, ist die Ina und die Kamas, die mit dabei sind und viele andere. Wir erleben, dass Gott etwas in Ulm tut. Und ihr habt ein paar Fotos nur gesehen und seid Zeuge dessen. Aber was ist jetzt mit euch? Und da habe ich eine Bibelstelle gefunden, die uns alle, die wir hier im Raum sitzen, echt herausfordert. Und zwar hat Karin vorhin gesagt, wie viel können wir Jesus vertrauen? Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die wir eigentlich kennen. Wahrscheinlich schon im Kindergottesdienst gehört haben, im Konfirmanden oder biblischen Unterricht oder Kommunion, wo auch immer du da gewesen bist, vielleicht schon wieder erlebt hast oder vielleicht auch als Theater gespielt hast, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Geschichte, die aber trotzdem hochaktuell ist. Und zwar finden wir sie im Matthäus-Evangelium. Und ich fand es großartig, dass vorne, vielen Dank dir, dass du die Bibeln ausgeteilt hast. Ich kenne leider deinen Namen nicht. Aber ich finde es so super, dass ihr Bibeln haben dürft. Wisst ihr warum? Weil ihr prüfen könnt, ob das wahr ist, was ich euch vorlese. Und ob das wirklich in der Bibel drin steht. Und vor allem könnt ihr die Bibel ja mit nach Hause nehmen und dann weiterlesen. Die Bibel wird auf einmal ein lebendiges Buch für dich. Also seid kritisch, hört genau zu und lasst nicht einfach zu, dass ich euch irgendwas überstülpe. Sondern fragt euch ganz konkret, wie kann das, was ihr jetzt lest, das, was ihr vielleicht hört oder was der Heilige Geist dir sonst so gibt, ganz konkret in deinem Alltag umgesetzt und gelebt werden. Das ist meine Bitte an dich, dass du jetzt einfach dich mitnehmen lässt, nicht von mir, sondern von Gottes Wort. Und Gottes Wort lesen wir im Matthäus Evangelium Kapitel 15. Ab Vers 32. Sei nicht irritiert, wenn dir die Übersetzung ein bisschen anders ist, das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Die Jünger erwiderten, wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, um so eine große Menge satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie. Dazu ein paar kleine Fische. Da forderte er die Menge auf, sich auf dem Boden zu lagern. Er nahm diese 7 Brote und die Fische und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. 7 Körbe voll. 4000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnte, stieg er ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Zuallererst hat mich hier interessiert, wie begegnet Jesus den Menschen? Und da entdecke ich etwas ganz Großartiges. Jesus ruft die Jünger, seine Freunde zu sich und lässt so richtig sie an sich heran. Er gibt ihnen einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er lässt es zu, dass die Jünger merken, wow, in ihm findet etwas statt. Und zwar lesen wir hier, mir tun diese Menschen leid. Und ich finde es großartig, dass wir Christen vielleicht anders leben dürfen, als es die Gesellschaft kennt. Wir dürfen uns öffnen für andere Menschen. Wir dürfen die Menschen, die in unserem Leben Anteil haben lassen an unserem eigenen Leben. Wir dürfen zulassen, dass wir Gefühle in uns haben, die nicht so selbstverständlich sind und typisch sind. Haben wir den Mut, so wie Jesus, einfach den Jüngern, er war ihr Meister, er war Sohn Gottes und trotzdem lässt er sie an sie heran, an ihn heran. Und da merke ich, wow, da kann ich einiges lernen. Und er sagt ihnen, mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Also, habt ihr mal drüber nachgedacht? Was braucht man, um sowas sagen zu können? Bevor man so etwas sagen kann, was braucht man dafür? Habt ihr eine Vermutung? Man muss selbst Hunger gehabt haben. Da habe ich noch gar nicht gedacht, aber stimmt. Jesus hat wahrscheinlich auch noch selbst Hunger gehabt. Ja, okay, sehr, sehr genau. Was braucht man noch? Man braucht ein Herz. Ja, und nicht nur einmal im Jahr bei Thomas Gottschalk, ein Herz für die Kinder. Wirklich, man braucht ein Herz. Was braucht man noch? Habt ihr noch eine Idee? Bitte? Vertrauen schon, aber hier noch nicht so ganz. Kommt ja nachher erst vielleicht. Aber, bitte? Augen. Natürlich. Mitleid. So wie wir hier alle sitzen, wir erleben um uns herum Menschen, die auch hungrig sind. Nicht vielleicht unbedingt hungrig, leeren Magen. Das erleben wir in Somalia und vielen anderen Ländern dieser Erde. Aber in Deutschland eher weniger. Aber wir erleben um uns herum Menschen, die wirklich hungrig sind. Ja, wonach sind sie denn hungrig? Wonach sind Menschen hungrig? Nach Bestätigung, oder? Ja, ich auch manchmal. Nach Anerkennung. Ja, stimmt, ich auch. Wonach sind noch Menschen hungrig? Habt ihr noch Vermutungen? Nach Liebe, genau. Warum gibt es denn so viele Freudenhäuser? Geht es nicht unbedingt nur um Liebe, ja klar, aber nach Liebe, richtig. Wonach sind noch Menschen noch hungrig? Nach einem Sinn, warum man überhaupt da ist. Warum mache ich überhaupt diesen Job? Das fragt Rudi mich. Ich sage keinen Sinn mehr, nur diesen Job zu machen. Und wonach noch? Bitte? Nach was? Leben? Nach Leben, ja. Ich bitte dich einmal jetzt kurz etwas zu machen. Und zwar ganz kurz darüber nachzudenken, über deine Nachbarn. Ja? Ganz kurz. Nur zwei bitte. Nur zwei. So. Hast du zwei Nachbarn in deinen Augen jetzt, in deinen Gedanken? Vor Augen so geistig? Okay. Du hast zwei Nachbarn. Jetzt frag dich doch mal, was könnte dieser Nachbar für eine Sehnsucht haben? Was könnte ihn so beschäftigen? Zurzeit vielleicht. Welche Sehnsucht könnte dieser Mensch haben? Nicht schlimm, wenn du gar nichts weißt, ist das auch in Ordnung. Ja? Aber wisst ihr, damit wir überhaupt wirklich handeln können, müssen wir erstmal wahrnehmen, wie geht es denn den Menschen um uns herum? Und ich entdecke, dass wir in der City Church Ulm ganz stark gefährdet sind, gute Sachen zu machen, die für uns Christen sich schön anhören und gut sind. Dass man tolle Veranstaltungen macht. Aber es berührt nicht unbedingt den Nerv der Menschen. Es berührt nicht die Sehnsucht der Menschen um uns herum. Und dieses hatte Jesus sehr wohl heraus entdecken können. Er sagte, diese Menschen haben Hunger. Seit 3 Tagen sitzen sie hier. Und wir wissen, dass es in einer einsamen Gegend war. Es gab kein Aldi, kein McDonald's, nichts. Sie konnten nicht mal eben Futter holen. Und Jesus nimmt diese Situation wahr. Wann hast du zum letzten Mal die Situation in deinem Lebensumfeld wirklich wahrgenommen? Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich nehme sie oft gar nicht wahr. Und an dem nahbaren Tag findet abends, wenn mittags um 16 Uhr alle unterpaddeln, abends findet dann in der ganzen Innenstadt eine richtige Partymeile statt. DJ-Türme sind aufgestellt und da wird getanzt bis in Ekstase und die Leute sind zu gekifft und gedröhnt und gesoffen und sonst was. Und um 11:30 nehme ich noch einen ehemaligen Studenten von mir und einen ehemaligen Mitarbeiter noch mit von mir aus Trier, der uns besucht hat, mit und gehen durch die Stadt. Und ich kann euch sagen, dies war für mich eine ganz gewaltige Lehre. Tausende junge Menschen, die ich mich zwischen denen durchschlängeln muss, und ich nehme sie wahr, zugedröhnt, mit Drogen, mit Alkohol und sonst was. Und ich erlebe diese tausenden jungen Menschen vor meinen Augen. Ich rieche sie sogar nach Schweiß und nach Alkohol und sonst was. Und was macht dich damit? Und ich habe gesagt, Jesus, danke, dass du mir das zeigst. Solange wir in unseren frommen Nestern bleiben, Häusern bleiben, werden wir nie die Situation der Menschen wahrnehmen können. Wo drückt es bei ihnen wirklich? Was sind wirklich ihre Sehnsüchte? Wir werden uns nur den Bauch pinseln und schön sagen, es war eine tolle Veranstaltung. Und Jesus nimmt sie das wahr und sagt, ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen. Ja, sonst können sie ja sogar vor Erschöpfung zusammenbrechen. Hier geht es doch gar nicht darum, dass es schon eine Lösung gibt. Sondern hier gibt es eine Sehnsucht, die Jesus hat. Die macht er in den Jüngern deutlich und sagt, du, ich will sie nicht nach Hause lassen, bevor sie nicht wirklich satt geworden sind. Und ich merke in mir selber, ich habe nicht die Lösung, wenn ich Situationen wahrnehme. Aber es fängt bei mir an, dass ich anfange zu beten, Herr, schenke mir überhaupt eine Sehnsucht, dass ich das nicht will, dass diese Menschen vor die Hunde gehen. Dass die Menschen sich den Kopf zudröhnen. Und der Rudi, der hat dann mitgearbeitet bei einem Gastronomen, mit dem wir sehr viel machen, mit einem wilden Mann. Und sagte dieses Mal, es war so komisch, es war so anders. Ich habe das Ganze erlebt so hier. Und wie krass, wie kaputt man sein muss. Wir haben bis morgens 3:30 geholfen, aufzuräumen, den ganzen wilden Mann. Und da haben wir so viel Müll. Ich weiß es nicht, es waren 30, 40 Müllsäcke von Müll, haben wir zusammengefegt, nur von einem Gastronom. Da habe ich gesagt, ey, so ist es doch wohl bei Jesus, der bei uns im Leben einfach Müll aufräumt. Jesus hatte diese Sehnsucht. Es muss was anders werden. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst uns doch dafür beten, dass in uns eine Sehnsucht entsteht. Es muss in Heidelberg anders werden. Wie? Womit? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber dass in uns diese tiefe Sehnsucht überhaupt wächst und entsteht und gedeiht. Da sind Alpha-Kurse zu wenig. Es ist wichtig und gut, wir machen es auch. Aber es ist viel zu wenig. Es ist so viel möglich. Aber es fängt damit an, dass wir uns Sehnsucht haben. Diese Kinderwerkstatt, die habe ich einfach als Sehnsucht, Gott mir ins Herz gelegt, weil ich die Sehnsucht habe, dass Kindern eine Krippe bauen können für sich. Das war der Ursprungsgedanke von mir. Habe ich noch niemandem verraten, aber euch jetzt. Aber die Erzieher wisst das gar nicht. Ich habe gedacht, wie schön wäre es, wenn die Kinder ihre eigenen Krippenfiguren machen und die Weihnachtsgeschichte richtig erleben. Und daraus entstand immer mehr. Und dann bekam man die Genehmigung und die Freigabe von der Kirche. Und da fragten die mich immer wieder, im Kindergartenausschuss, wo ich drin sitze, dann fragten die anderen, ja, wie wollen sie das denn finanzieren? Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Gott, der genug Finanzen hat. Ja, diesen Gott möchte ich auch mal glauben, sagt die eine, die als Delegierte der katholischen Kirche bei mir sitzt. Habe ich gesagt, das ist doch die Wahrheit. Und dann gehe ich weiter und stelle fest, ich muss anfangen. Wir haben angefangen, den Boden auszuräumen. Mit der Picke, mit dem Schaufel, mit dem Schubkarren. Und wir hatten kein Geld für den Beton. Da hat ein Vater, der Verkäufer ist, ein Baustofffachhandel, gesagt, du Eddie, den Beton, den übernehme ich. Dann haben wir natürlich mit 5 Männern da, mit Schubkarre und der Alex und der Rudi und viele andere standen mit Gummistiefeln drin und wir mussten hin und her fahren und machen und tun. Aber wir haben den Beton reingekriegt, das Fundament ist gelegt. Die Verschallung habe ich umsonst ausleihen können, die Armierung, das Eisen habe ich von Baustellen als Rest haben können. Alles ist da. Und dann geht's jetzt weiter, jetzt geht's den nächsten Schritt. Und wir erlebten, dass was passiert. Und zwar, der fragt die Jünger fragen ihn, ja, woher sollen wir denn so viel hier Brot genug zusammenbekommen für diese 4000 Männer? Sagen wir mal, nicht jeder hat eine Frau, dann sagen wir mal 3000 plus 3000 Frauen, dann kommen wir auf 7000. Ein paar Kinder müssten sie auch mal haben, also nicht jeder 2. Sagen wir mal, auf rund about 10.000 Leute hatten wir dort. Und das sehen die Jünger doch. Und das ist doch ganz normal, dass sie die Frage stellen, Jesus, woher sollen wir das Brot denn bekommen? Woher, bitteschön? Und das ist nicht schlimm, wenn wir an dem Punkt stehen und fragen, ja, woher soll das Geld denn kommen? Woher sollen wir die ganzen Mitarbeiter denn haben? Woher soll das denn alles herkommen? Woher denn, bitteschön? Da sind wir Deutschen ja sehr gut drin. Also gründlich prüfen. Es ist ja auch kein Widerspruch. Aber dadurch, dass wir anfangen zu fragen, woher denn bitte schön Jesus kommen denn die ganzen Brote, bekommt Jesus eine Möglichkeit, bekommt der Vater im Himmel eine Chance, in meinem, in deinem Leben zu handeln. Viele Gebetserhörungen, viele Wunder erleben wir heute nicht mehr, weil Jesus nicht mehr heute handelt, nicht mehr, weil er keine Wunder tun möchte. Das haben wir ja vorher noch gesungen, heute Wunder gibt es immer wieder. Nee, heute? Nee, ne? Kennt ihr, wer singt? Wunder gibt es immer wieder? Bitte? Wer singt es? Die Sängerin, genau, Nena. Und ich glaube, Nena ist das. Und ich glaube zutiefst, dass es heute auch ganz viele Wunder gibt. Nur Jesus kann uns nicht mehr überraschen. Jesus kann uns nicht mehr beschenken mit einem Wunder, weil wir nicht mehr dafür offen sind. Weißt du, es fängt ganz, ganz, ganz klein unten an. Es ist nicht die Speisung der 10.000 Leuten, sondern es fängt ganz klein in deinem Alltag an, ganz unten. Und wir versuchen es in Ulm zu buchstabieren. Wie kann das gelebt werden? Ganz, ganz praktisch. Und wir erleben diese Wunder passieren. Und diese Hütte, wir haben die Werkstatt, die 2.800 Euro kostet, die Werkbank, die reingehörte, die haben wir erst am Mittwoch die Zusage bekommen von einer Mutter. Die Lehrerin ist in einer Schule und dort wurden die Werkbänke aussortiert. Es kamen neue rein. 8 waren zur Verfügung, standen zur Verfügung. 6 wurden abgegeben. Und wir haben sogar noch 2 bekommen, nicht nur eine. Und die haben wir umsonst abholen können. Es passiert ganz, ganz unten, dass wir offen werden auf einmal, dass Jesus handeln darf. Und dann sagt er, was habt ihr? Was habt ihr denn da? Und wisst ihr was? Da passiert etwas ganz Verrücktes. Die Jünger werden herausgefordert, sich selber zu stellen und sich selber zu reflektieren und zu fragen, ja, was hab ich denn überhaupt? Und da bitte ich euch mal egoistisch zu denken. Denkt doch mal jetzt einfach mal an euch selbst. Und fragt euch nur, so was habe ich denn jetzt? Ich habe meine Wohnung, ich habe mein Geld, mein Hartz IV vielleicht auch, ist auch Geld. Und ich habe mein dies und jenes und talala. Und dieses wussten die Jünger auch. Sie mussten sich selber fragen, was haben wir denn? Und stellten fest, sie haben 7 Brote und ein paar Fische. Die Fische waren wohl anscheinend so klein, dass Matthäus es nicht für notwendig empfand, sie auch noch aufzuzählen. Anders als bei der Speisung der 5.000, da waren es wahrscheinlich größere Fische. Aber bei der Speisung der 4.000 wurden die Fische gar nicht mehr erwähnt. Sie wurden erwähnt, aber nicht gezählt. 7 Brote, mehr haben wir nicht, Jesus. Und dann sagt Jesus, gib's mir. 7 Brote, das war die Ration wahrscheinlich für diese 13 Menschen, 12 Jünger und Jesus und ein paar Fische, die haben haushalterisch gut gehandelt. Wichtig, keine Frage. Aber jetzt standen sie an dem Punkt, wo sie innerhalb von Minuten entscheiden mussten, vertraue ich Jesus, gebe ich ihm alles ab oder nicht? Und wenn wir uns die Frage stellen, wie viel können wir Jesus vertrauen, dann sage ich, wir können ihm ganz und alles vertrauen. Die Jünger haben es getan. Die haben gesagt, so, hier hast du unsere 7 Brote. Und wisst ihr was? Sie haben sich entschieden, ohne zu wissen, ob es ein Wunder gibt. Sie haben sich entschieden, ohne zu wissen, ob die Menschen wirklich satt werden. Sie haben sich entschieden, sie haben gesagt, okay, hier hast du diese 7 Brote und ein paar Fische. Dann hat Jesus genommen, dafür gebetet, gedankt und hat dann ihnen das wieder abgegeben. Verrückt, er hat das geteilt und er hat das ihnen wieder zurückgegeben. Nicht Jesus hat das ausgeteilt, sondern er hat es den Jüngern zurückgegeben und gesagt, ihr, kommt, ihr teilt es aus. Ihr dürft Zeugen werden, dass was passiert. Und dann, pass auf, jetzt, das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Jetzt, was passiert jetzt? Jetzt teilen sie diese Brote aus. Also ich stelle mir gerade so vor, dann haben sie den ersten verteilt, ja, die kleinen Stücke, so, haben sie alle weggehabt. Und jetzt war die Frage, was passiert jetzt? Was passiert nun? Und jetzt, die reichen ja weiter, brechen ab. Wir lesen sogar noch, dass sie alle satt wurden. Also nicht nur ein kleines Abendmahlstückchen, ne? Sondern sie wurden auch alle satt. Und dann wurden wahrscheinlich die Augen immer größer. Und sie staunten und sagten, was passiert nun? Ganz menschlich, ganz natürlich. Ganz natürlich. Aber es war eine Bedingung. Die Bedingung war, dass sie alles gegeben haben. Alles. So, was nun? Ich habe erleben dürfen, dass wir einfach wirkliche Wunder erlebten. Und ich merke für mich immer wieder, diese Frage stellt sich für mich immer wieder neu. Auch wenn ich schon so viel Wunder erlebt habe, bin ich bereit, wirklich Jesus alles zu geben? Und die Jünger haben es erlebt. Und dann teilten die es aus. Und die alle am Essen. 4000 Männer, plus Frauen, plus Kinder, 10.000 Leute. Boah, Wahnsinn, was da passiert ist. Und jetzt, sagt Jesus, sammelt mal den Rest auf. Mal unabhängig davon, dass es vielleicht nicht hygienisch war, was jeder angepackt hat oder sonst was, ne, was am Boden lag. Aber sie sammelt den Rest auf. Und diese Körbe hier waren nicht die gleichen Körbe wie bei der Speisung der 5000, sondern es waren Körbe, wo man in der Regel Menschen drinnen transportiert hat. Man hat keinen Rollstuhl gehabt, man hat Menschen transportiert in Körben. Es war damals gang und gäbe. Es war höchstwahrscheinlich, waren es auch diese Art von Körbe. Und sie haben diese Körbe mit 7 vollen Körben zurückgebracht zu Jesus. Für jedes Brot ein. Und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. Jesus lässt sich nicht beschenken, sondern er will uns beschenken. Und das ist das Unglaubliche, dass das aber in unserer Hand liegt. Es liegt in deiner Hand, ob du von Jesus beschenkt werden darfst oder nicht. Gott hat sich zu uns gestellt und er hat gesagt, ich möchte euch segnen, ich möchte euch beschenken. Es liegt aber in unserer Hand, ob wir es erleben oder nicht. Und diese Jünger, sie gingen mal wieder nach Hause, ja, oder zogen dann mit Jesus an die andere Gegend. Und wir lesen hier kein, dass großer Spektakel draus gemacht worden ist, gar nichts. Und Jesus stieg ins Boot und fuhr in die andere Gegend. Und mal unter uns jetzt, wir sind ja unter uns hier, gesponnen ein bisschen mal, nur einfach mal zu spinnen. Ihr als Gemeinde Heidelberg würde 1000 Menschen etwas in Heidelberg zu essen geben. Boah, ich kann euch garantieren, da wird das auf jeden Fall in der Zeitung drin stehen. Ihr werdet gut dastehen. 1000 Menschen. Aber heute geht es viel mehr darum, dass wir diese tiefen Hunger der Menschen sättigen. Bist du dazu bereit? Und das ist nicht das Kollektiv der Gemeinde FEG Heidelberg, sondern jeder einzelne von uns, meiner Wenigkeit inklusive, steht vor der Frage, bin ich bereit, das, was ich habe, die 7 Brote, die paar Fische, Jesus anzuvertrauen, dass er was daraus machen kann. Mehr habe ich nicht. Jesus hat keine Theologin dafür berufen. Er hat keine Akademiker dazu berufen. Er hat 12 Männer aus dem wahren Leben berufen. Und sie dürfen lernen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Deshalb ist das kein Job für mich als Gemeindegründer, als Pastor, für den Fritz oder für andere Leute, sondern es ist deine einzigartige Herausforderung und auch deine Chance. Und dazu lade ich euch heute Morgen ein, aufzubrechen, nach Hause zu gehen, in den Alltag zu gehen, da wo ihr lebt und dieses konkret zu erleben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir das erleben werden, auch wenn wir uns darauf einlassen. Und erst dann, Vater, wenn wir uns dir ganz zur Verfügung stellen und bereit sind, das, was du uns geschenkt hast, Herr, sei es Geld, irgendwelche anderen Sachgegenstände, Auto, Haus und was weiß ich, was auch immer du uns gegeben hast, Vater, wenn wir bereit sind, dieses dir anzuvertrauen, dass du es vermehren darfst, schenke uns ein offenes Herz. Herr, öffne uns Augen für die Menschen, wo du es einsetzen möchtest. Und ich danke dir, Vater, dass du uns nicht enttäuschen wirst, sondern dass du konkret handeln wirst. Und dass das die Geschichte, nicht nur eine Geschichte ist von damals, sondern eine Herausforderung, eine Ermutigung, auch ein Beweis dafür ist, dass du heute immer noch der lebendige und derselbe Gott bist wie damals. Vielen Dank, Jesus, dass wir das nicht aus uns heraus machen müssen, sondern dass wir es von dir uns schenken lassen dürfen. Dass dein Heiliger Geist uns dazu auch fähig machen kann, dass wir glauben dürfen, dass wir den Schritt gehen dürfen, um es dir anzubefehlen. Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass jeder Einzelne der es möchte, der sich auf dich einlässt, das ganz konkret erlebt. Auch wir in Ulm immer wieder Zeugen dessen werden, was du tust. Amen.